Bis der Arzt kommt. Der Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin bei ärztestellen.de und wir sprechen heute über eine erschreckende Entwicklung. Denn 28% der angestellten Ärztinnen und Ärzte denken ernsthaft darüber nach, den Arztberuf an den Nagel zu hängen. Und zwar ganz unabhängig von ihrem Arbeitgeber. Das geht aus der Mitgliederbefragung MB-Monitor 2024 des Marburger Bundes hervor. In Zeiten des Ärztemangels ist das natürlich besonders problematisch, denn schon jetzt haben viele Kliniken große Schwierigkeiten, offene Stellen zu besetzen. Aber wie kommt es eigentlich, dass so viele Ärztinnen und Ärzte ganz grundsätzlich die Freude an ihrem Beruf verloren haben? Wie können Kliniken dafür sorgen, dass die gefragten Fachkräfte wieder gerne arbeiten und ihnen als Arbeitgeber treu bleiben? Darüber spricht in dieser Folge Barbara Liebermeister. Sie ist Leiterin des Instituts für Führungskultur im digitalen Zeitalter.
Bis der Arzt kommt. Das Interview.
Ja, hallo Frau Liebermeister. Schön, dass Sie heute bei uns im Podcast zu Gast sind. Wir sprechen heute über ein Phänomen. Ich habe den Begriff ehrlich gesagt erst kürzlich aus Ihrem Buch gelernt. The Big Quit oder The Great Resignation. Das ist ein Phänomen, das wir auch unter Ärztinnen und Ärzten leider immer häufiger sehen. Erklären Sie mal, was ist denn das?
Ja, wie schön ist das denn? Zuerst mal herzlichen Dank für die Einladung heute Morgen. Und ich freue mich immer, wenn ich Impulse geben kann. Big Quit kam erstmalig oder Great Resignation so während beziehungsweise nach der Pandemie auf, wo unabhängig, ob wir über Ihre Branche sprechen, und da waren die Menschen wahrscheinlich noch am meisten gebeutelt, aber auch über alle Branchen hinweg, sich einer Riesenermüdung stellen mussten. Und mit Big Quit, wie der Name halt eben schon sagt, das große Verlassen, ist tatsächlich das festgestellt worden, dass branchenweise Mengen an Menschen gesagt haben, ich will nicht mehr. Und jetzt ist es nicht nur so, dass die gesagt haben, ich möchte bei meinem jetzigen Arbeitgeber nicht mehr, sondern es ging sogar so weit, dass sie ihrem Beruf komplett den Rücken kehrten und sich in andere Berufe flüchteten.
Ja, das Phänomen Big Quit sehen wir ja leider bei Ärztinnen und Ärzten auch ganz deutlich. Wir haben eine aktuelle Umfrage vom Marburger Bund, den MB-Monitor 24. Danach spielen 28% der angestellten Ärztinnen und Ärzte mit dem Gedanken, den Arztberuf ganz an den Nagel zu hängen. Und zwar, wie Sie es gesagt haben, unabhängig vom Arbeitgeber. Da werden auch Gründe abgefragt, zum Beispiel dauerhafte Überlastung, Personalmangel, Bürokratie, dass man zu wenig Zeit für Patientinnen und Patienten hat. Wie konnte denn das so eskalieren? Die sind ja mal auch motiviert und mit Idealismus in den Beruf gestartet.
Mit Sicherheit, davon gehe ich aus. Nur, es ist ja so, am Anfang ist jeder motiviert und erst im Laufe der Zeit stelle ich unter Umständen die eine oder andere Schwachstelle fest. Wir Menschen machen dann Erfahrungen und diese Erfahrungen sind ganz unterschiedlich. Was ich natürlich aus dem Leadership kommt, wir beschäftigen uns ja in unserem Institut mit Leadership von heute und von morgen. Und was wir feststellen, ist tatsächlich Führung und daraus ergebend sich eine Kultur in einem Team oder in einer gesamten Organisation ist stark von zwischenmenschlichen Beziehungen geprägt. Und das möchte ich sagen, ist der Kitt letzten Endes, der selbst in übergroßen Stresssituationen oder in Ressourcenknappheit mich, ich möchte mich mal umgangssprachlich deutsch ausdrücken, bei der Stange hält. Weil wenn ich ein Verantwortungsgefühl habe für mein Team, wenn ich ein Verantwortungsgefühl auch habe für meinen Chef, für meine Chefin, dann sind es die zwischenmenschlichen Aspekte, die mich in Notsituationen, egal woher die kommt, dabei halten. Wenn ich allerdings Wertschätzung oder Kultur überhaupt nicht als solches ermessen oder erkennen kann, dann setzen wir dort an, wo der Mensch von Grund auf aufgesetzt ist. Weil wir wollen im Prinzip nur eins: gesehen und gehört werden. Und das ist für mich der stärkste Hebel und der wird häufig unter den Tisch fallen gelassen, weil die meisten Menschen orientieren sich dann danach, also die Führungskräfte, ja ist ja klar, dass meine Leute gerade unzufrieden sind, weil wir sind ja auch unterbesetzt. Nein, es fängt bei mir selbst an. Was tue ich denn dafür, dass ich die Menschen in meinem Team, A, überhaupt in einem Team fühlen? Und nicht in einer Arbeitsgruppe. Und B, was tue ich dafür, dass selbst unter Extremsituationen meine Menschen sich, ich möchte nicht gerade sagen wohlfühlen, aber richtig fühlen. Das reicht ja schon.
Darüber sprechen wir gleich noch, auch was Führungskräfte tun können, damit man sich richtig fühlt, damit man sich auch gut aufgehoben fühlt. Ich würde gern noch kurz auf einen anderen Aspekt eingehen. Sie sind nämlich nicht nur Wirtschaftswissenschaftlerin, sondern haben auch einen Master in Neurowissenschaften. Das ist ja eine ganz spannende Kombination, gerade jetzt, wenn wir über den medizinischen Bereich sprechen. Was bedeutet das denn für das Gehirn der Betroffenen, wenn sie unter solchen Umständen arbeiten und zum Beispiel immer überlastet sind wegen Personalmangel?
Relativ einfach. Wir befinden uns konstant in einem extremen Überlebensmodus. Und das schafft das Gehirn nicht. Gehen wir auf die Steinzeit zurück. Wenn wir uns in bedrohlichen Situationen befunden haben, das heißt, ein Tier greift an, etc., dann bin ich in dem Moment unter starkem Stress. Aber danach kann ich meine Energien im alltäglichen Miteinander wieder aufbauen. So, also das heißt, ist mein Gehirn konstant am Ende. Ja, was bedeutet das? Ich meine, Sie kommen ja aus einer Branche, wo Sie sich am besten damit auskennen, was passiert denn, wenn der Mensch ständig am Limit läuft? Und es ist natürlich, wie soll ich mich vereinfacht ausdrücken, sprechen wir doch von emotionaler Erschöpfung, ja? Und das beobachten wir über alle Branchen hinweg. So, jetzt, wenn ich mir von Covid aufkommen, dieses Big Quitting zuerst mal durch den Kopf gehen lasse, wer war denn am meisten belastet? Ja, das sind ja natürlich Ihre Kollegen und Kolleginnen. Das ist Ihre Branche, die am stärksten beschlagen waren. Und insofern dieser Überlebensmodus, den können Sie ja nicht 24 Stunden und jeden Tag und gefühlt machten Sie nicht 24 Stunden, sondern 30 Stunden jeden Tag aufrechthalten. Und insofern ist es eine menschliche Regung, dass der Körper dann irgendwann sagt, ist gut jetzt.
Da sind Sie schon mitten reingegangen in das Thema emotionale und mentale Erschöpfung. Was ist denn das, was dann am Ende dazu führt? Es ist ja auch ein gewisser Weg zu sagen, ich will nicht mehr, es reicht nicht, wenn ich Teilzeit mache, es reicht nicht, wenn ich mir einen anderen Arbeitgeber suche, sondern ich verlasse wirklich meinen Beruf und möchte jetzt etwas anderes machen als das, was ich studiert habe.
Ja, ich sehe einfach für mich gar keinen anderen Weg mehr. Also von daher ist höchste Eisenbahn geboten schon eigentlich viel früher. So, habe ich jetzt zum Beispiel ein Team in der Klinik und ich weiß, das Team ist sehr unter Druck, weil wir unter Umständen 1-2 Personen weniger aktuell haben, dann baue ich da vor. Das Wichtigste, was ich vorhin gesagt habe, meine Menschen sehen und hören. Das heißt, hier und da tatsächlich mal drauf eingehen, ey Leute, ich sage immer dazu ein Kick-Off-Meeting. Ist aber kein Kick-Off-Meeting wie bei einem neuen Projekt. Es ist das Team zusammenzuholen und zu sagen, Leute, was finden wir gerade gut an unserem Team? Und wo hakt es in unserem Team? Es gibt gewisse Rahmenbedingungen, gegen die können wir nichts tun. Aber wo kann ich euch zum Beispiel als Führungskraft unterstützen? So, und wenn ich so mit dem Team umgehe, dann fühlt sich zumindest mal jeder in dem Team abgeholt, gesehen und gehört und ach, unser Vorgesetzter, unsere Vorgesetzte versteht, was hier gerade bei uns los ist. Und das ist mal das allererste Signal, das ich auf sehr einfache Art senden kann. Das entstresst mich schon, auch mein Gehirn, weil es gibt mir ein Signal. Ich bin hier nicht alleine. Und es sind tatsächlich diese einfachen zwischenmenschlichen Dinge, die mich am Ende des Tages, am Ende der Woche entscheiden lasse, gehe ich die Extrameile für mein Team und für meine Vorgesetzten oder halt eben nicht.
Jetzt reden wir ja über das Gesundheitssystem. Sie haben jetzt gerade ein bisschen was gesagt über das, was auch im Gehirn abläuft. Da ist man ja als Arzt oder Ärztin oder generell im Gesundheitssystem im Grunde besser informiert als in anderen Branchen. Also was läuft im Körper ab? Überrascht Sie das manchmal, dass Kliniken trotzdem darauf nicht so richtig Rücksicht nehmen. Manchmal denke ich, die sollten es da eigentlich besser wissen.
Finde ich großartig die Frage, aus zwei Aspekten nicht. Der erste Aspekt ist, dass selbst ja auch Ärzte Menschen sind, zur Gattung Menschen gehören und immer, das hat wieder mit Gehirn zu tun, wenn ein Mensch unter starkem Druck steht, fällt er wieder in seine Schwachpunkte zurück oder treten die Schwachpunkte hervor. Das heißt, auf mich wird Druck ausgeübt und vor lauter denke ich nicht weiter. Ich verfalle, anstatt dass ich empathisch oder emotional intelligent agiere, in meinen Überlebensmodus, der da heißt, okay, Druck wird mit Gegendruck beantwortet. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass sie es in der Regel natürlich in ihren Organisationen mit sehr viel Hierarchie zu tun haben. Ja, die Menschen sind alle sehr stark darauf konditioniert. Chef weiß alles oder Chefin ist im Recht theoretisch und ich muss folgen. Ich bin gezwungen zu folgen. So sind die Menschen konditioniert und da kommen wir wieder auf unser Gehirn zurück. Unser Gehirn ist bei jedweder Veränderung unser größter Feind. Das braucht am meisten Energie und sagt, ey, stopp im Unterbewusstsein. Und insofern ist es für mich eine Logik, die damit verbunden ist, dass auch bei Ihnen die Chefs und Chefinnen nicht anders reagieren als in anderen Organisationen.
Ja, danke schön. Sie haben eben auch schon einige Dinge gesagt, wie man es besser machen kann und worauf auch Organisationen, Arbeitgeber, Vorgesetzte Rücksicht nehmen können, damit es besser läuft und diese ganze Belastungssituation mit all ihren Auswirkungen gar nicht so zustande kommt. Dann gehen wir doch da mal rein. Was können denn Kliniken konkret tun, damit diese Überlastung der Ärztinnen und Ärzte gar nicht erst aufkommt und die gar nicht daran denken, den Beruf hinzuschmeißen?
Das ist ganz einfach, Frau Hanke. Ich nenne Ihnen jetzt drei Dinge und damit läuft alles perfekt. Scherz.
Klingt gut, ich glaube Ihnen nicht so ganz.
Nein, das Thema ist natürlich sehr komplex, weil wenn wir davon sprechen, dass Sie in Organisationen in der Regel eingebunden sind, die sehr hierarchisch noch aufgesetzt sind, es müsste zuerst einmal ein nahbares Umfeld geschaffen werden. So möchte ich das mal formulieren. Was heißt denn nahbar? Was heißt denn für höhere Hierarchieebenen auf Augenhöhe zu führen? Das bedingt in der Regel, dass ich als menschliches Wesen, auch wenn ich eine höhere Hierarchiestufe einnehme, selber mich nahbar mache. Dass ich zeige, dass ich auch Mensch bin. Das kann natürlich in einfachster Art und Weise erfolgen, dass ich innerhalb meines Teams sage, ich muss heute früher nach Hause, weil bei uns zu Hause passiert das und das. Oder wer könnte mich an der Stelle unterstützen? Was ist deine Meinung? Ich stehe in der Entscheidung für unser Team gerade an der und der Stelle. Und ich brauche vielleicht mal eine frische und ausgeschlafene Perspektive, weil ich mich die ganze Zeit mit dieser Entscheidung herumquäle. Was würdest du an meiner Stelle machen? Oder ja, auch mal zu sagen, heute ist Montag, aber heute ist nicht mein Montag. Das Wochenende war heftig. Ich darf mal solche banalen Dinge mit ins Feld führen. Aber wenn ich auf diese einfache Art und Weise nicht meinem Team zeige, ey, ich bin auch nur ein Mensch und kein Roboter. Wie kann ich dann erwarten, dass ich von jemand in meinem Team zum Beispiel weiß, wenn er ad hoc in eine private, herausfordernde Situation gekommen ist, weil die Mutter vielleicht pflegebedürftig geworden ist und ich noch niemand habe, wie ich das besser organisiere. Ich öffne mich doch gar nicht, wenn ich nur fürs Funktionieren bezahlt werde, in meiner Abteilung zum Beispiel, und dass alles andere, was menschliche Schwäche oder herausfordernde Situationen angeht, wenn das gleichzusetzen ist mit weniger Performance. Das macht auch nicht ein Team aus. Und das ist auch das, was ich in anderen Organisationen empfehle, sich die Frage zu stellen als Führungskraft, führe ich überhaupt ein Team? Oder ist es schlichtweg nur eine Arbeitsgruppe, wo jeder für sich in seinem Silo arbeitet? Da habe ich natürlich auch gar keine Verantwortung für die Mitmenschen in meinem Team, auch keine Verantwortung für meinen Chef, weil der ist ja auf dem Organigramm mein Chef und im besten Fall höre ich und folge ich, sonst passiert etwas. Das ist noch führen wie früher in der vordigitalen Ära, wo wir alle nur gelernt haben, nach Command and Control zu funktionieren. Aber seid eine so große Sensibilisierung für Work-Life-Balance auch bei Ihrer Branche nicht Halt macht, sollte ich mir immer als Führungskraft die Frage stellen, was tue ich, damit sich mein Team als Team fühlt und wie zeige ich mich als Teammitglied? Ich habe zwar eine gewisse Hierarchiestufe, die erlaubt mir im modernen digitalen Zeitalter letzten Endes nur andere Inhalte meiner Rolle, weil ich habe Verantwortung, dass jeder meinem Team sich gut fühlt, weil gerade in extremen Situationen ich darum weiß, dass die Produktivität dann darunter nicht leidet und dass ich die Menschen weiterentwickle und habe das große Ganze im Blick, aber dennoch bin ich Teil des Teams. Und diese Sensibilisierung, das über Führung und das Zwischenmenschliche in Teams nachgedacht werden muss, das sollte von der Organisation mitgetragen und getriggert werden. Weil bei jedem Veränderungsprozess, der ist umso erfolgreicher, je eher das Management oder die Organisation auf der anderen Seite diesen Wandel mitträgt. Bereit ist zu tragen.
Es ist natürlich ein Anspruch, der ein bisschen kollidiert mit all dem, was viele Führungskräfte bisher gemacht haben, bis vor Corona vielleicht gemacht haben, auch mit dem Anspruch an sich selbst, an die Hierarchien, die man bisher so kannte. Wie ändert man das in den Köpfen, dass sie auch sehen, sie geben nicht was auf? Also eine gewisse Machtposition geben sie ja auf, aber sie haben auch etwas davon. Wie kann man denn das schmackhaft machen?
Also zuerst mal den Nutzen vor Augen führen. Die meisten Führungskräfte von heute spüren es, das läuft nicht mehr so einfach wie früher. So, und den Nutzen, den man bieten kann, ist tatsächlich das, dass man dafür Werkzeuge, möchte ich mal sagen, oder Methoden baut. Und ich kann da sogar aus Ihrem Umfeld mit einem wunderbaren Beispiel, wo wir drüber gesprochen haben, zur Verfügung stellen, nämlich das Klinikum in Siegen. Da hat die neurologische Abteilung bestens aus meiner Sicht genau das, was ich in anderen Branchen verfolge, New Work Ansätze eingeführt. Das heißt, der Kollege ist hingegangen und hat gesagt, also entweder ich ändere hier was, oder ich kann sowieso meinen Job bald an den Nagel hängen. Ich glaube, die hatten sogar, wenn ich darauf hinweisen darf, einen Part der Abteilung schließen müssen. Und er hat gesagt, entweder hänge ich jetzt meinen Kittel an den Nagel oder ich ändere von Grund auf etwas. Und ist so einfach daran gegangen, dass er einfach seine Kollegen und Kolleginnen in seinem Team gebeten hat, zu notieren, was sollte sich denn ändern? Und das ist ein wunderbares Beispiel und ein erster Schritt, dass ich nämlich bei Veränderungsprozessen die Menschen mit von Anfang an in den Veränderungsprozess hineinziehe. Weil wenn ich, und das ist das Kernelement auch von jeder New Work Bewegung, Selbstbestimmung walten lasse, das heißt, mein Team und ich, wir machen uns Gedanken, was wir ändern sollten, damit wir unser Zusammenarbeiten ja harmonischer gestalten. Ich möchte wirklich harmonischer ins Feld führen und das setzt automatisch ja schon Motivation frei. Und das ist die beste Lösung überhaupt, denn es sind alles Fachexperten und Expertinnen, weil sie die Abläufe in der eigenen Abteilung kennen. Und der Dr. Grund, der hat einen Wahnsinnserfolg damit eingefahren, nicht nur mit diesem ersten Schritt, sondern die haben wirklich diese neurologische Abteilung um 360 Grad verändert. Mit Win-Win-Situationen auf allen Ebenen. Und die haben ganz andere Abläufe da eingeführt. Und das fand ich großartig. Deshalb sind wir Führungskräfte, wenn es im digitalen Zeitalter irgendwo eng wird jetzt, mehr denn je, gezwungen, schnell zu handeln, die Menschen mit einzubeziehen und tatsächlich Menschen wie Menschen zu führen.
Ganz, ganz lieben Dank auch auf den Hinweis zum Klinikum Siegen und Dr. Grund. Wir haben da ja letztes Jahr auch eine Podcast-Folge drüber gemacht für alle, die sich dafür interessieren und es vielleicht nicht mehr ganz genau in Erinnerung haben. Das packe ich in die Shownotes, da kann man sehr, sehr gerne nochmal reinhören. Das ist natürlich jetzt, ich sag mal, so ein Leuchtturmprojekt. Also ich kenne sonst in Deutschland kein anderes. Kann sein, dass es noch das eine oder andere gibt, aber in der breiten Masse eben nicht. Und ich glaube, die Kliniken würden auch sagen, na, wir stehen finanziell mit dem Rücken zur Wand. Es brennt hier an allen Ecken und Enden und wir haben überhaupt keine Kapazitäten frei, uns mit solchen Modellen mal auch gedanklich zu beschäftigen und uns komplett umzubauen. Was sagen Sie denen?
Ja, was ist denn die Alternative? Wollen Sie das Big Quitting auf sich zukommen lassen? Wollen Sie ganze Bereiche schließen? Weil dort würde es unweigerlich im Laufe der Zeit hinführen. Weil es wird, wenn Sie ein erfolgreiches Projekt, wie bei Dr. Gronn zum Beispiel haben, dann ziehen andere natürlich nach. So, und wollen Sie letzten Endes die Klinik sein, die sagt, na, wird schon bei uns irgendwie, und die Betonung liegt an der Stelle auf irgendwie. Das ist brandgefährlich, weil das digitale Zeitalter hat eine Schnelllebigkeit, die wir bis dato nicht gekannt haben. Es hängt natürlich auch letzten Endes damit ab, welchen Anspruch habe ich denn als Führungskraft an mich selbst? Verstehe ich das tatsächlich nur noch, dass ich mich um das Fachliche kümmere oder dass ich mehr Publikationen raushaue? Oder habe ich den Geist der Zeit erkannt, dass Führung heute auf einem ganz anderen Level gelebt werden muss? Und dann profitiere ich doch davon, weil die Qualität, die Produktivität in meiner Abteilung wird unweigerlich eine ganz andere. Und unter uns gesprochen, das hat zuerst mal gar nicht zwingend mit Budget oder mit Investition zu tun, nur mit Zeit. Weil wenn ich einfach mal anfange, teambildende Maßnahmen einzuführen, da setze ich mich mal eine Stunde pro Woche mit meinem Team zusammen und diskutiere darüber. Was findet ihr gut? Was findet ihr weniger gut? An was sollten wir arbeiten? Und wie setzen wir diesen Punkt auf? Auch nicht zwei Punkte oder drei Punkte sich vornehmen, sondern nur einen Punkt. Weil das ist das andere bei Change-Prozessen. Die meisten Veränderungsprozesse scheitern daran, weil wir uns schlichtweg zu viel vornehmen. Also liegt die Qualität auch darin, dass ich es Step by Step mache. Und ganz ehrlich, reden muss ich mit meinen Menschen doch sowieso. Also, warum nicht mal solche Parts reinbringen, die den Menschen auch zeigen, nicht nur ich werde gesehen und gehört, sondern Mensch, unser Vorgesetzter, unsere Vorgesetzte, die geht auch mit der Zeit. Die guckt links und rechts. Das wäre mein persönlicher Anspruch.
Das ist ein schöner Anspruch und ich hoffe, uns hören viele zu, die das dann auch bei sich selbst finden. Ich fand jetzt diesen Ansatz Step by Step ganz schön, weil ich mir gut vorstellen kann, wenn man sich so ein ganzes Projekt vorstellt, ist das vielen zu groß. Und das ist etwas, was auch abschreckend sein kann, wo man dann sagen kann, oh, ich glaube, das kriegen wir nicht gestemmt. Aber Step by Step ist gut. Wie fängt man an? Was wären denn die ersten Schritte?
Dass ich mein Team mit einbeziehe und mein Team darüber aufkläre und mit meinem Team mal bespreche. Leute, wie funktioniert denn aktuell gerade unsere Zusammenarbeit? Wie findet ihr die denn? Was würdet ihr euch wünschen? Was könnte besser laufen, was wir in der Hand haben, wo wir nicht auf oben drüber oder irgendwelche Investitionen angewiesen sind? Was könnten wir denn selber stemmen? Und ganz ehrlich, man könnte doch mal den Dr. Grond als Beispiel anführen, weil die Menschen sind ja auch wiederum in ihren Konditionierungen gefangen geistig und die können sich das unter Umständen gar nicht vorstellen. Also warum nicht mich inspirieren lassen und gleichzeitig diesen Artikel oder ihren Podcast meinem Team mal vorspielen und dann die Frage stellen, so, wenn der Dr. Grond das so hingekriegt hat, was kriegen wir denn dann hin? Was wäre denn ein erster sinnvoller Schritt in unserer Abteilung? Und so hat man dann auch eine Art Blaupause, an der man sich orientierend ranhangeln kann. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Also sich inspirieren lassen, lernen von anderen ist es im Grunde. Ne? Man muss nicht alles selbst erfinden, neu erfinden, sondern es gibt ja Vorbilder.
Definitiv. Allerdings ein Zusatz noch. Jede Abteilung, selbst wenn sie in einem Klinikum ist, tickt anders, weil sich jedes Team aus anderen Persönlichkeiten, anderen Charakteren zusammensetzt, so wie auch die Führungskraft und die Abläufe unter Umständen ganz andere sind. Und deshalb weiß niemand besser als Sie, der Sie unter Umständen zuhören, und Ihr Team, wo könnten wir denn ansetzen, wenn es Beispiele aus unserer Branche gibt, die so und so beginnen, was wäre dann für uns sinnvoll? Aber dieses Individuelle ist mir auch nochmal wichtig, weil meistens werden solche Expertinnen wie ich dann gefragt, gib uns eine Blaupause, deshalb habe ich das zu Beginn gesagt, drei Punkte, die setzen wir jetzt an und alle meine Probleme sind verschwunden. Das hat auch damit zu tun, dass ich mir dessen bewusst sein muss, das ist eine Reise, auf die ich mich jetzt begebe mit meinem Team und die im besten Fall auch nie zu Ende ist, weil es wird andere Zeiten geben, wo sich vielleicht, was sich jetzt als gut und praktikabel und sinnvoll erweist, in unter Umständen im halben Jahr nicht mehr als sinnstiftend erweist und wir sollten dann wieder dort an der Stelle ansetzen. Was setzen wir denn drauf oder wie drehen wir diesen Fakt an der Stelle in eine andere Richtung, dass wir wieder mehr Produktivität herausholen?
Wir haben ja jetzt schon relativ viel über das Klinikum Siegen und Dr. Grund gesprochen, aber Sie sind ja auch in anderen Branchen unterwegs. Haben Sie da noch andere Beispiele, die vielleicht den Kliniken noch weiterhelfen können, wo man sagen kann, wir müssen nicht unbedingt bei diesen organisatorischen Fragen in unserer Branche bleiben, sondern woanders gibt's vielleicht auch schöne Beispiele, die man sich mal anschauen kann?
Ich möchte auf die Einfachheit der Methoden hinweisen und ich arbeite sehr viel auch im behördlichen Umfeld, wie zum Beispiel bei der Oberfinanzdirektion Frankfurt. Und was ich gelernt habe im Laufe der Zeit, es ist nicht die Organisation, wo ich ansetzen kann oder sollte. Letzten Endes ist es immer die Führungskraft selbst, die sagt, ich habe diesen Anspruch an mich in der Führung und ich möchte in meinem Team etwas anderes erreichen. Die beste Benchmark ist, ich kann mir mein Team angucken und kann mir die Frage stellen, was läuft denn da gerade nicht so rund? Das ist das Ergebnis der Führung. Und was ich jetzt gerade bei der Oberfinanzdirektion Frankfurt gemerkt habe, weil dann denkt man immer, na ja, Behörde und die ticken doch sowieso anders als ein Klinikum, das könnten wir uns nicht erlauben. Nein, ich habe dort Führungskräfte erlebt, wo sich jeder in der Wirtschaft eine Scheibe von abschneiden kann. Und ich denke da zum Beispiel während Covid, die mussten alle virtuell führen und sie ist hingegangen und hat während diesen virtuellen Zusammenkünften einen Screenshot gemacht und hat bei einem Meeting diesen Screenshot, den sie ausgedruckt hatte, ihren Leuten gezeigt, ihrem Team und hat gesagt, soll ich euch sagen, ihr fehlt mir. Das heißt, sie hat sich nahbar gezeigt. Sie hat darüber gesprochen, was ihr im Team fehlt. Sie hat auf der anderen Seite aber auch deutlich gemacht, ich fühle mich als Teil von euch und das ist mir etwas wert. Und dann hat sie Folgendes angefangen. Sie hat oben links mit der ersten Person angefangen, hat gesagt, ich gebe mir jetzt die ganze Woche Zeit, an den Stellen, wo es mir sinnvoll erscheint, in einem Meeting oder wenn ich einen Telefonhörer mal in die Hand hole und die Person anrufe und frage, wie ist die Einschulung ihrer Tochter verlaufen etc. Ich habe diese Person im Hinterkopf für diese Woche. Deshalb eine ganze Woche, weil sie weiß, dienstags ist sie vollgepackt mit Meetings, da kommt sie gar nicht dazu, ja? Und sie soll sich dadurch nicht zusätzlich unter Stress setzen. Nächste Woche hat sie mit der anderen Person weitergemacht. Das heißt, sie setzen sich jede Woche einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin in den Fokus und gehen auf die Beziehungsebene mit dieser Person. Das kann sein, Sie kriegen in einem Meeting letzte Woche etwas mit, was diese Person gesagt hat. Sie nehmen darauf nochmal Bezug. Das ist sehr wertschätzend. Danach lechzen wir ja, wenn wir gesehen und gehört werden wollen. Das kann sein, dass ich zu der Person sage, du, ich hätte mal deine Meinung gerne gehört zu dem oder dem. Oder wie siehst du das denn gerade aktuell in unserem Team? Und weil ich diesen zwischenmenschlichen Schlagabtausch, den ich mir bewusst einplane, regelmäßig jetzt integriere, immer mit einer anderen Person, hat auch keine Person den Eindruck, dass sie zu kurz kommt. Sie sehen, wenn ich nur mal nach einer Meinung frage, das ist vielleicht eine Sache von 5 oder 10 Minuten. Darüber sprechen wir. So, und dafür habe ich keine Zeit, obwohl ich als intelligente Führungskraft weiß, überall wird es aktuell eng und enger und meine Leute funktionieren nicht so und es geht mit einem geringen, aber sehr intensiven Austausch.
Heißt das im Grunde, die Lösung für The Big Quit ist, in die Beziehungsebene zu investieren? Also gar nicht so sehr die großen organisatorischen Fragen, sondern dass man wirklich auf der Beziehungsebene zwischen den Mitarbeitenden und den einzelnen Führungskräften darauf achtet, dass man ja gut miteinander steht, dass man sich wohlfühlt, dass man sich gesehen fühlt. Ist das die Lösung?
Mit ein großer Teil. Und das prägt natürlich im Laufe der Zeit. Vielleicht werde ich dadurch mit meinem Bereich Role Model für andere. weil ich einem Kollegen gegenüber sage, nee, da habe ich keine Zeit. Ich habe da ein persönliches Gespräch mit jemand von meinen Leuten. Der oder die muss gerade motiviert werden oder da muss ich besonders ein Auge drauf halten. Und ich fange so an, die Kultur der gesamten Organisation mit zu infizieren. Aber grundsätzlich würde ich sagen, das eine tun und das andere nicht lassen. Weil es geht ja auch schon drum, gerade bei Kliniken würde ich mir auch erwarten vom oberen Management, dass die es vormachen. Das heißt, dass die auch unter Umständen Town Halls initiieren, wo es in Zukunft freitags mal eine halbe Stunde Zeit gibt, wo ich auf Fragen aus dem Publikum reagiere. Wenn ich einmal pro Woche sage, was ich großartig fand, was diese Woche in der Klinik super gelaufen ist. Und ich kann mir sogar im digitalen Zeitalter ganz andere Methoden vorstellen. Ich habe letztens mit einer Polizeibehörde gearbeitet und da hat sich die Führungskraft es nicht nehmen lassen, dass er eine Audiobotschaft einmal die Woche an sein Team gesandt hat. Und das war in der Regel freitags mittags. Das heißt, wenn die Frühschicht nach Hause kam. Und das war eine Botschaft, in der festgehalten wurde, Mensch, was fand ich toll diese Woche? Wo wurde es eng? Was brauchen die für Informationen? Aber an der einen oder anderen Stelle auch eine nette menschliche Begegnung unter Umständen. Und er hat gesagt, Barbara, ich wusste nicht, was kriegen wir da erreicht? Finden die das jetzt alles blöd? Und er hat gesagt, das schönste Kompliment für mich war, dass nach ganz kurzer Zeit ich erfahren habe, dass die Menschen, die die Frühschicht hatten, das Erste, wenn sie nach Hause kamen, sie haben sich aufs Sofa gesetzt oder sogar gelegt und haben sich die Botschaft von ihm angehört. Da sieht man, wenn wir anfangen, menschlich zu interagieren, und ich würde jetzt mal behaupten, wenn ich mich wirklich auf die menschliche Ebene wage zu begeben, dann komme ich in Bereiche hinein, die ich mir vorher gar nicht zu träumen gewagt habe. Aber deshalb wirklich Inspirationen sich zu holen aus anderen Bereichen, wie ich selber dann auch als Führungskraft entscheiden kann, hey, wo fange ich an? Oder bei mir mal in die Podcasts reinhören. Ich unterhalte mich ja auch regelmäßig mit Experten aus unterschiedlichsten Branchen. Andere Menschen können mich inspirieren. Und es geht nicht darum, dass ich gleich das Riesengroße anpacke, sondern wie ich schon eingangs gesagt habe, Step by Step. Und es sind manchmal schon die ersten kleinen Dinge, wo ich nach einer Zeit eine Veränderung im Verhalten, eine Veränderung in der Haltung meiner Menschen feststelle. Weil alles steht und fällt mit unserem Mindset, mit der eigenen Haltung.
Wir verweisen auch sehr gerne in den Shownotes nochmal auf Ihre Podcasts, weil Vernetzung ist auch immer gut und dass man sich Inspiration holen kann und dann weiß auch, wo die herkommt. Wenn wir mal ein bisschen in die Zukunft schauen und in die Glaskugel schauen, wenn es sich alles, so entwickelt, wie wir das jetzt skizziert haben, und es gibt Möglichkeiten, wie sich Leute mehr auf dieses Miteinander auf der emotionalen Ebene konzentrieren. Und wenn wir jetzt mal gucken, sagen wir in 10 Jahren und wir haben den Big Quit aufgehalten. Wie sehen die Krankenhäuser dann aus? Wie kann man sich vorstellen, wie arbeiten wir dann in Krankenhäusern zusammen?
Ach, wie cool ist die Frage denn, weil ich tatsächlich schon seit 2 Jahren mit dem Thema Führen im Kontext von KI unterwegs bin und es tatsächlich die Menschheit umtreibt, auch wieder unabhängig von der Organisation. Wie kann die Zukunft aussehen zwischen Mensch und Maschine? Und ich begleite das gerade in meinem aktuellen Buch. Ich erwarte von der Führungskraft der Zukunft, dass sie über eine immer stärkere, ich möchte es wirklich sagen, Kontrollverlustfähigkeit verfügt. Das heißt, immer mehr am Vertrauen ins Team arbeitet, so dass sie im besten Fall als Enabler, als Befähiger des Teams agiert. Das heißt aber, ich muss Vertrauen hineingeben, damit ich auch Vertrauen rauskriege, damit ich eher in die orchestrierende Rolle gehe. Und derjenige oder diejenige, die den Weitblick auch hat, das heißt, das ist so eine Alpha Intelligence Richtung Persönlichkeit. Wir kommen aber auch nicht drumrum. Bei mir ist Beziehungen ganz oben. Im besten Fall habe ich eine sehr enge Beziehung zu jedem Einzelnen und zum Team im Besonderen. Aus dem einfachen Grund, weil ich es alleine nicht mehr schaffen werde in Zukunft. Ein ganz banaler Aspekt. Und ich halte natürlich Bigwit damit auf, gar keine Frage, dass ich aber genügend digitale Souveränität beweise. Das heißt, ich setze mich mit neuer Technologie auseinander. Ich muss ja kein Coder werden, kein ITler. Aber dass ich weiß, was sind die angesagtesten Trends und worüber sollte ich auch mit meinem Team diesbezüglich sprechen, damit wir nicht abgehängt werden von anderen, ganz wichtig. Und das, was noch nie so wichtig war in der Führung wie heute, und das hat ja auch gerade mit unserem Thema zu tun, wie krisenfest bin ich denn als Führungskraft? Weil Führung fängt bei mir selber an und insofern auch meine Krisenfestigkeit. Wenn ich mit mir dementsprechend bewusst und achtsam umgehe und das auch in mein Team trage, dass ich krisenresilient bin, dann übermittle ich diese Rolle auch in mein Team und achte darauf. Und der letzte Aspekt ist tatsächlich, wo ist meine Rolle als Mensch in Zukunft und wo ist die Rolle der KI oder KI ist nur ein Platzhalter für zukünftige Technologien? Und da kann ich ganz einfach sagen, ja, ich bin sehr tief mit Experten aus diesem Bereich zugange, aber bis eine KI oder was auch immer danach kommt, Gefühle empfinden kann oder ein Bewusstsein entwickelt. Ich glaube, da sind wir Gott sei Dank noch sehr weit von weg. Und das sind die Dinge, da kann uns keine künstliche KI toppen. Dann sind wir Menschen mit Fingerspitzengefühl, mit Intuition, mit Bauchgefühl. Und in dem Moment, wo wir das walten lassen, sogar noch ausbauen, gerade im Zwischenmenschlichen, da sind wir aktuell und wohl auch noch lange in der Zukunft unschlagbar.
Das ist ein schönes Statement und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dieses Thema Führen mit KI machen wir nochmal in einer anderen Folge.
Sehr gerne.
Eine letzte Frage noch. Was wünschen Sie sich denn? Also was muss passieren in der Politik vielleicht, in den Führungsetagen, auch bei den einzelnen Führungskräften, damit dieses Problem Bigwit, also ich sage es gerne nochmal, 28%, sagt der Marburger Bund, spielen mit dem Gedanken, damit das nicht passiert?
Vereinfacht möchte ich sagen, bitte mehr Energie in die Bindung der Menschen investieren als ins Dauerrecruiting. Das kostet Geld und bringt keinem was. Nicht so, dass wir wirklich von nachhaltiger Qualitätssteigerung sprechen können. Und vereinfacht, liebe Führungskräfte, seht den Menschen, nicht nur das Werkzeug oder den Dienstleister. Wenn es Richtung Politik geht, da bitte doch den Mut zu haben, Rahmenbedingungen so zu verändern, dass Ärzte und Ärztinnen nicht ausbrennen, bevor sie wirklich wirken konnten. Und vereinfacht auch in einem Beispiel, wir können uns ja alle selber an die Nase greifen und können uns mal kritisch reflektieren und die Frage stellen, was müssten für mich denn für Rahmenbedingungen gegeben sein oder was sollte vorherrschen, damit ich jeden Tag gerne zur Arbeit gehe, damit ich Hochleistung bringe? Und das kann ich als ganz einfache Benchmark übertragen auf mein Team.
Vielen lieben Dank, Frau Liebermeister, für diese interessanten Einblicke. Und das war's auch schon wieder mit der aktuellen Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten in einem Podcast-Portal Ihrer Wahl. Dann verpassen Sie auch garantiert keine neuen Folgen. Und wenn Sie Fragen haben, Anmerkungen oder sich für eine individuelle Beratung von unseren Recruiting-Experten interessieren, dann schreiben Sie uns doch einfach. Die Adresse ist podcast@ärztestellen.de.